Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wie geht man mit all den Widrigkeiten um, die soziale Netzwerke so mit sich bringen? Unsere Daten sind nicht sicher, die Kommunikation ist vorformatiert, Facebook und Twitter können jederzeit die Regeln ändern und Hate Speech und Fake News bekommt man auch nicht in den Griff. Wir haben einen getroffen, der darauf eine radikale Antwort parat hat. Jaron Lanier, Künstler, Musiker, Netzpionier und inzwischen scharfer Kritiker mancher Entwicklungen im Netz. Was er meint, gleich hier bei Breitband, und dazu begrüßt sie Vera Linz. Wie toxisch ist die Debatte aber tatsächlich im Internet? Das haben Kollegen von netzpolitik.org untersucht. Wir reden über die Ergebnisse und wir greifen eine Debatte auf, die seit Tagen hitzig im Netz geführt wird, nachdem Journalisten auf einer Anti-AfD-Demo gesichtet wurden. Darf man über das Objekt berichten, gegen das man demonstriert, lautet die Frage. Und am Ende werfen wir noch einen Blick in die Internetglaskugel. Lightning heißt das Protokoll, das der Kryptowährung Bitcoin eine große Zukunft bescheren soll. Drumherum gibt es wie immer Netzmusik, zum Beispiel diese hier von Lower Love Day mit Chains.
What gonna fly away, take the pain away from the rubble that is here. All of the time that I have had, I always assumed it'll be clear. Instead I'm here, wrapped in chains. I'm looking to break out, but I fear we're not doing what they say is right. How have I not seen these tears? 'Cause I've been thinking about what I wanna do, 'cause I never ever thought it through. Now I ask myself why. Why didn't I? That is here. The boredom creeps in when I am staying in. Late at night, let's get some gin. Instead, I'm here, wrapped in chains. I'm looking to break out, but I fear we're not doing what they say is right.
Jaron Lanier gehört zu den Pionieren des Internets. Er gilt als Vater des Begriffs virtuelle Realität, mit der er schon in den 80ern experimentiert hat. Vor einigen Jahren hat sich Lanier zum Internetkritiker gewandelt, enttäuscht von den Entwicklungen, die das Netz genommen hat. Er ist zum Beispiel ein Kritiker der Umsonstmentalität und fordert, dass User für ihre Daten bezahlt werden. Dafür, dass er die Risiken der Digitalisierung aufzeigt, erhielt er 2014 den Friedenspreis des Deutschen Bundes. Buchhandels. Eine Stimme also, auf die man hört. Auch jetzt, da er sich mit einem rabiaten Vorschlag an die Öffentlichkeit gewandt hat, wie man sich gegen all die Probleme zur Wehr setzen kann, die soziale Netzwerke mit sich bringen. 10 Gründe, warum du deine Social-Media-Accounts sofort löschen musst. So heißt sein aktuelles Buch. Am Dienstag erscheint es hier auch bei uns auf Deutsch. Unser Kollege Christoph Drösser ist zu Jaron Lanier gefahren und hat sich das mal erklären lassen.
Will man Jaron Lanier besuchen, dann muss man von Berkeley aus eine serpentinenreiche Straße hinauffahren. Hier wohnt der Internetkritiker hoch über der San Francisco Bay. Die Skyline der Stadt ist am Horizont zu sehen, Silicon Valley ist noch einmal 50 Kilometer weiter. Aus dieser Distanz schreibt der Rasta-gelockte Kritiker mit der Buddha-Figur, der auch ein Pionier der virtuellen Realität war, seine ätzenden Polemiken über die Computer- und Internetindustrie. In Laniers Haus herrscht kreatives Chaos, die Zimmer sind vollgestopft mit mehr als 1000 Musikinstrumenten, die er nach eigener Auskunft alle spielen kann. Ich spreche ihn auf ein Interview an, das ich vor über 20 Jahren mit ihm geführt habe, als weder Google noch Facebook existierten. Aber sein Thema war schon damals dasselbe wie heute.
Before Google was founded, we already knew that this whole business of making everything about advertising.
Schon bevor Google gegründet wurde, wussten wir, dass es eine schreckliche Idee war, das ganze Geschäft auf Werbung aufzubauen und die Nutzer zu manipulieren, indem man automatisierte Software entscheiden ließ, welche Nachrichten sie lesen sollten. Ich kann Sergey Brin und Larry Page nicht dafür verurteilen, dass sie Google auf diesen Prinzipien aufgebaut haben. Denn sie wurden in diese Richtung gedrängt, weil die meisten wohlmeinenden Aktivisten damals glaubten, dass alles kostenlos sein müsste.
Nun also stehen die sozialen Netzwerke im Zentrum seiner Kritik. Laniers neues Buch heißt 10 Gründe, warum du deine Social-Media-Accounts sofort löschen musst. Dabei ist Lanier selbst weder auf Facebook noch auf Twitter präsent, aber er glaubt, anderen Ratschläge geben zu können, weil er die Mechanismen kennt, mit denen diese Firmen arbeiten. Und die bringt er in knapper und prägnanter Form auf den Punkt.
The idea is that you gather data from people, you use algorithms to measure how people respond to different stimuli, such as which posts, which friends' messages they see.
Die Idee: Man sammelt Daten von den Menschen, misst mittels Algorithmen, wie die Leute auf verschiedene Stimuli wie Nachrichten und Posts von Freunden reagieren. Dann baut man ein Modell der Person, das mit der Zeit immer besser wird und das ihre Reaktion vorhersagen kann. Dann kann man sie auf vorhersagbare Weise manipulieren. Und diese Fähigkeit zur Manipulation wird dann den wahren Kunden der Firmen gegen Geld zur Verfügung gestellt. Viele dieser Kunden sind nicht unbedingt schlecht. Es sind Zeitungen, Autofirmen oder Blumenhändler. Aber es gibt auch schlechte Akteure. Ein großer Teil der Energie in diesem System kommt von gefälschten Profilen, gefälschten Nachrichten, gefälschten Followern. Im US-Wahlkampf 2016 haben die zweifellos eine Menge Energie ins System gebracht, durch die dann die echten Menschen aktiviert wurden. Es gab zum Beispiel falsche schwarze Aktivisten, die dafür gesorgt haben, dass echte schwarze Aktivisten nicht zur Wahl gingen, also nicht für Hillary stimmten.
Wir konnten viele schwarze Aktivisten aktivieren, in such a way that they became alienated from the election, for instance. And didn't vote for Hillary.
Das sind drastische Worte, aber dafür liebt ihn das deutsche Feuilleton. Lanier bringt prägnant eine Sorge auf den Punkt, die zunehmend auch von denen geteilt wird, die in den großen Internetfirmen arbeiten. In den letzten Monaten haben sich immer mehr abtrünnige Mitarbeiter von Google und Facebook zu Wort gemeldet, die ähnliche Tendenzen sehen. Lanier aber geht mit seiner Kritik weiter. Er findet, dass soziale Medien die dunklen Seiten unserer Persönlichkeit hervorkehren. Das hat er am eigenen Leib erfahren, früher, als auch er sich in Online-Foren herumtrieb.
One of the main reasons I'm not on this stuff is I don't like what it brings out in me. I've noticed from very early on that when I participated in these types of online forums, I would sometimes become a jerk, and I didn't like that in myself. And
einer der Hauptgründe, warum ich mir diese Medien nicht antue: Mir gefällt nicht, was das mit mir macht. Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich in Online-Foren dazu neige, zum Schwein zu werden. Die Alternative war es, immer so vorsichtig und auch falsch zu agieren, dass mir das auch nicht gefiel. Irgendwie kann man im echten Leben eine Balance finden. Man kann meinungsstark auftreten, ohne sich gleich anderen gegenüber daneben zu benehmen.
Wenn die sozialen Medien alle nur Manipulationsmaschinen sind, wie kann man ihnen entgehen? kann es die positiven Elemente von sozialen Medien geben, ohne die Abgründe von Fake News, Datensammelei und personalisierter Werbung? Interessanterweise sieht er in der bei uns viel kritisierten europäischen Datenschutzgrundverordnung zumindest einen Ansatz.
I note that as we speak today, it's the first day of GDPR.
Wir führen unser Interview an dem Tag, an dem die europäische Datenschutzrichtlinie DSGVO in Kraft tritt. Und schon gibt es die ersten Beschwerden gegen Google und Facebook. Es ist gut möglich, dass dieser Tag in die Geschichte eingehen wird als der Tag, mit dem die Transformation dieser Firmen begann. Das wäre eine schöne Zukunft. Ich glaube, dass ein Google oder Facebook, das mit Regulierern konfrontiert wird, ein besseres Google oder Facebook wäre.
Regulators will be a better Google or Facebook.
Apropos Regulierung, man muss wissen, dass Jaron Lanier auf der Gehaltsliste von Microsoft steht. Jener Firma, die in der Vergangenheit das Feindbild war für die Internetgemeinde und die Anhänger freier Software. Die Firma hatte in den 90er Jahren viel Ärger mit den amerikanischen Regulierungsbehörden und Lanier ist überzeugt, dass sie durch diese Regulierung besser geworden ist.
Criticize Microsoft. Like, I mean, I encourage it.
Kritisieren Sie Microsoft, nur zu. Ein Grund, warum ich für Microsoft arbeite, ist, dass die Firma durch den Druck der Regulierung eine bessere Firma geworden ist. Sie ist ein Symbol dafür, dass Firmen dadurch nicht zerstört, sondern verbessert werden.
And so I think it stands as a symbol of how companies aren't destroyed but can actually be improved.
Regulierung, Zerschlagung oder Verstaatlichung sind mögliche Wege. Es gibt noch einen anderen.
Another option is in the other direction, they become real.
Eine andere Option ist die entgegengesetzte Richtung, dass sie echte Geschäfte werden, wo man Daten kaufen und verkaufen kann. Jedem gehören die eigenen Daten. Die Leute verstehen den Wert dieser Daten und gestalten den Preis entsprechend. Das ideale Szenario wäre für mich, dass in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedliche Lösungen ausprobiert werden, sodass wir die Erfahrung miteinander vergleichen können.
The ideal scenario from my point of view would be for different parts of the world to try different solutions so that we can compare them and gain different experiences.
Jaron Lanier in einem Beitrag von Christoph Drösser, der den Netzkritiker in seinem Haus besucht hat. Ja, und was könnte sommerlicher sein, als dem Summen von Bienen zu lauschen? Genau das machen wir jetzt mit dem italienischen Duo Franky Barbano, Like a Bee. Gibt's zum kostenlosen Download unter Creative Commons Lizenz, so wie alle anderen Songs bei Breitband auch. Thinking it was so much better when I was young, but the same thing but old enough. When you were a kid, it seemed you couldn't cry that pain. You couldn't cry that pain. Now I'm bringing you to a nursery, running off from your size, sweet as tears. By the day you'd lead and turn around, going back bathing tears, turn me upside down, turn me upside down, turn me upside down. If I had all my chance, if I didn't cut my wings, I could fly like a bee, seeing flowers feeling free. If I had all my chances, if I'd cross all the streets, I could fly like a bee, seeing flowers feeling free. Turn me upside down, turn me upside down. Turn me upside down. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wie objektiv können Journalisten sein? Objektiv betrachtet sicher nicht zu 100%. Jeder hat einen Arbeitgeber im Background, dem man sich zumindest verpflichtet fühlt. Und dann kommt noch die eigene Meinung dazu, die natürlich auch im Kopf präsent ist und mit Objektivität nur bedingt etwas zu tun hat. Das Dilemma ist nicht neu, man kann es nicht wirklich lösen. Und trotzdem sollten Journalisten so objektiv wie möglich sein. Wie also damit umgehen? Darüber wird mal wieder heiß diskutiert. Auslöser ist ein Tweet von Martin Machowetz. Der leitet das Leipziger Büro der Zeit. Und als am vergangenen Wochenende in Berlin Zehntausende gegen die AfD demonstriert haben, schrieb Machowetz: Ich sehe recht viele Journalisten in meiner Timeline, die gestern offenbar mehr oder weniger privat an einer Demo namens AfD wegbassen teilgenommen haben. Ich finde das problematisch. Kann man denn dann am nächsten Tag wirklich wieder glaubwürdig über die AfD schreiben? Das hat hunderte Kommentare provoziert und eingestiegen in die Debatte ist auch Daniel Buß, der jetzt bei mir im Studio ist. Hallo Daniel.
Hallo.
Du hast geschrieben, Daniel, guter Punkt, sage mal, im Zweifel hilft auch hier Transparenz. Du bist also auch eher entsetzt, dass da Leute demonstrieren und vielleicht am nächsten Tag drüber schreiben?
Naja, ich finde vor allem, dass die Debatte wichtig ist. Das meine ich mit guter Punkt. Und ich meine, dass eigentlich ja immer Transparenz hilft, damit Leser, Hörer, Zuschauer einordnen können, aus welcher Ecke ein Journalist eigentlich berichtet.
Sagen wir also, wenn unter dem Text jetzt stünde, der Autor hat auch eine Anti-AfD-Demo besucht, dann wäre das für dich okay?
Dann wäre es für mich zumindest besser, denn dann hat der Leser so eine Art Gebrauchsanweisung und kann tatsächlich einordnen. Aber dazu gibt es nun sehr unterschiedliche Positionen. Ich habe mich mit Spiegelreporterin Melanie Ammann unterhalten, die AfD seit Gründung der Partei begleitet, journalistisch. Ich habe schon mehrfach mit ihr über ihre Arbeit gesprochen. Sie ist, weiß Gott, kein Fan der Partei. Sie wird auch immer wieder auf Parteiveranstaltungen beschimpft, wenn sie dorthin geht. Aber sie ist ganz bei ihrem Zeitkollegen. Für sie ist das eine Frage der Haltung.
Wenn ich mich einem Demonstrationszug gegen die AfD anschließe, dann bin ich eine Gegnerin der AfD. Dann kann ich aber keine AfD-Berichterstatterin mehr sein. Das schließt sich für mich einfach aus. Es kommt auch noch ein wichtiger Faktor hinzu, dass die AfD ohnehin nur darauf wartet, aus meiner Sicht, dass Journalisten das AfD-Klischee erfüllen, dass sie Feinde der Partei sind. Und ich möchte auch der Partei gar nicht erst eine Vorlage liefern, dass sie die Qualität meiner Artikel in Frage stellen, weil sie mich auf der Demonstration gesehen haben, sondern ich möchte ihnen klar machen, ich beobachte euch kritisch, ich prangere an, was ihr macht, wenn ich es für falsch halte, aber ich höre euch trotzdem zu und ich trete euch nicht als Gegnerin gegenüber.
Nun könnte man Daniel ja aber auch sagen, macht es das nicht vielleicht sogar transparenter und ehrlicher, wenn man seine Haltung dadurch ausdrückt, dass man eben offen auf so eine Demonstration geht?
Das ist eine Form der Transparenz natürlich. Man zeigt dort ja sein Gesicht öffentlich auf der Veranstaltung. Aber es ist natürlich auch Schwarz-Weiß-Denken. Man hat als Anhänger ein Parteibuch, als Gegner geht man auf Demos. Ammann und viele andere Kollegen auch möchten sich dazwischen bewegen. Auch Zeitjournalist Machowetz sieht das so. Er will sich vorerst nicht mehr in Interviews äußern. Ich habe ihn gefragt, ob wir mit ihm reden können. Das möchte er nicht. Wahrscheinlich hat ihn das Feedback, das er bekommen hat, irgendwie überwältigt. Aber er hat vor ein paar Tagen auch dies getwittert. Es geht explizit um Teilnahme an AfD-Demos, Anti-AfD-Demos. Wählen, seine Meinung laut sagen, seine Meinung deftig aufschreiben, seine Meinung vom Balkon rufen. Jeder, wie er mag. Und Spiegel-Korrespondentin Melanie Ammann sagt, die Haltung, die sie in ihren Texten erkennen lässt, und im Spiegel sind viele Beiträge, auch Haltungsbeiträge, fuße immer wieder auf einer neuen Recherche, sei also individuell und nicht pauschal eine Ablehnung. Wobei man natürlich auch das wieder anders sehen kann. In den USA bilden Journalisten ja zwei Lager. Die einen berichten, möglichst objektiv, so gut das eben überhaupt geht. Die anderen schreiben die Meinungsbeiträge, klar getrennt. Und in Deutschland haben wir da eben auch eine andere Tradition, wo sich Meinung und Berichterstattung sozusagen auch häufiger mal mischt.
Die Politikerin und Netzaktivistin Marina Weißmann, die hat sich auch auf Twitter geäußert. Sie war ja lange in der Führung der Piratenpartei und sie hat geschrieben, hält ein AfD-Mitglied denn Journalistinnen, die nicht auf der Demo waren, für objektiv? Ist da nicht auch was dran?
Ja, sicher. Also Melanie Ammann würde jetzt sagen, trotzdem muss man AfD-Politikern da keine Vorlage liefern. Aber gerade bei der AfD gibt es ja auch viele Kollegen, die sagen, das ist ja gar keine normale Partei. Wer für Demokratie und Menschenrechte ist, müsste sich sich offensiv gegen sie stellen, auch eben auf offener Straße.
Das heißt, der Journalist als Aktivist hat mir auch schon mal diese Debatte.
Ja, sozusagen. Ich habe auch mit, um die andere Seite sozusagen der Debatte abzubilden, mit meinem Kollegen André Reisin gesprochen, mit dem ich in der NDR Innenpolitik bei ZAP arbeite, wo auch Panorama entsteht, das ja ganz klar Haltung zeigt bei praktisch jedem Thema. Und André, ist es zu einfach zu sagen, man könne doch nicht über die AfD berichten, wenn man sich privat gegen sie engagiere und auf Demonstrationen gegen sie gehe. Journalismus sei, trotz einer eigenen Haltung über Dinge zu berichten.
Ich habe auch in anderen Bereichen dasselbe Problem. Wenn ich Umweltjournalist bin, berichte ich kritisch über Unternehmen, die Umweltverschmutzung betreiben, zum Beispiel. Und es kann auch durchaus sein, dass ich beispielsweise Mitglied im BUND bin oder dass ich mich anderweitig umweltpolitisch engagiere. Deswegen glaubt aber kein Mensch, dass ich deswegen nicht Unternehmen interviewen kann, die Umwelt verschmutzen. Und diese Unternehmen werden möglicherweise auch denken, dass ich sowieso gegen sie voreingenommen bin. Such is business. Das ist ganz normal.
Ich finde, der Kollege weist auch zu Recht darauf hin, dass wir alle eine persönliche Perspektive haben, einen persönlichen Zugang zu Themen haben. Also etwas, das uns antreibt in der Berichterstattung und ja auch neugierig macht letztlich auf die Thematik. Er spricht da von einem persönlichen Sprechort.
Also man muss einfach mal reflektieren, dass es für mich als jemand, der noch nie von Rassismus in Deutschland betroffen war, weil ich hier immer als Deutscher gelte, ja, dass es für mich natürlich irgendwie doch ein anderer Sprechort ist, als für jemanden, der permanent aufgrund seiner Hautfarbe hier rassistischen Angriffen ausgesetzt ist. Und auch Leute mit Migrationshintergrund haben einen anderen Sprechort. Und auch Leute, die keiner der deutschen Mainstream-Religion angehören, haben einen anderen Sprechort. Und solange das nicht in die Debatte eingespeist wird und da halt Kollegen, die alle quasi deutsch, weiß, männlich sind, miteinander darüber reden, was der neutrale Standpunkt ist, kann ich nur sagen, diese Neutralität, die würde ich arg in Frage stellen, die halte ich im Zweifelsfall für lächerlich.
André Reisin wünscht sich also, wenn man diese Debatte um die Objektivität von Journalisten schon führt, dann müsse man sie auch groß führen und viele Faktoren einbeziehen und dann gehöre auch die persönliche Biografie der Berichterstatter zum Beispiel dazu. Das haben auch Kolleginnen und Kollegen mir geschrieben, als ich meinen Standpunkt auf Twitter verteidigt habe. Transparenz könne da ja schon helfen. Man wird ja auch von seinen Freunden geprägt und dem engsten Familienkreis und da ist manches eben auch schlicht privat. Über die Teilnahme an der Demo lässt sich also einfach urteilen, alles andere wird dann schnell kompliziert, aber vielleicht ist es ja auch genauso wichtig, denn auch dazu gab es unterschiedliche Meinungen, ob man diese Debatte überhaupt führen sollte. Dabei steht es dem Journalismus ja ganz gut, finde ich, sich immer wieder auch selbst transparent in Frage zu stellen.
Sagt Medienjournalist Daniel Buß, und um es mal transparent zu machen, ich finde auch transparent hilft, auch klare Recherchestandards, die man natürlich auch immer wieder kommunizieren muss, damit die Zuschauer, die Hörer, Hörerinnen wissen, wie ein Bericht zum Beispiel zustande kommt. Vielen Dank, Daniel.
Gerne. Und der Kollege André Reisin hat auch gerade geblockt zu seiner Meinung. Er möchte die Debatte auch gerne weiterführen. Findet sich auf ndr.de/zap. Wir twittern den Link sicher auch.
Genau, wir schreiben es auch auf unsere Breitband-Website. Genau, danke Daniel. Gerne. Weiter geht's hier mit einem Musikexperiment. Cinewave experimentieren mit Sounds. Sie mischen Seltsames und Schönes. Und ihr aktuelles Album Sign Noise hört sich an wie eine moderne Verschmelzung von Radiohead und Nine Inch Nails. Jeder der 12 Songs der Platte klingt einzigartig und doch ist Cinewaves Stil unverwechselbar. Sie können das jetzt selbst überprüfen. Hier ist eine Geschmacksprobe. Das Stück heißt Sophia. Thank you.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Azadeh Peschman. Hallo.
Hallo.
In dieser Woche dominierte diese Meldung die Schlagzeilen. Am Dienstagabend ging sie um die Welt. Arkadi Babchenko, ein russischer regierungskritischer Journalist, wurde vor seiner eigenen Wohnung in der Ukraine erschossen. Die ersten Schuldzuweisungen ließen nicht auf sich warten. Die Ukraine machte Russland für diesen Mord verantwortlich. Und das ist aber erst der erste Teil der Geschichte. Dann gab es nämlich eine weitere Meldung, Azadeh. Eine ziemlich dramatische Wendung, kann man so sagen, oder?
Genau, diese Nachricht, die hat sich nicht so lange gehalten. 20 Stunden später gab der ukrainische Geheimdienst eine Pressekonferenz, an der auch der totgemeldete Journalist Arkadi Babchenko teilnahm.
Ja, und da wurde dann erklärt, dass alles nur eine Inszenierung gewesen ist.
Ja, und die war so gut geplant, dass selbst die Ehefrau Babchenkos geglaubt habe, dass er tot sei. Das Ganze wurde vorher ausgeheckt, weil es konkrete Hinweise darauf gab, dass man den Journalisten tatsächlich umbringen wolle. Und der Mord sei dann inszeniert worden, um den Hintermann zu schnappen, dem $30.000 für die Ermordung Babchenkos versprochen wurde. Angeblich soll der auch noch weitere kritische Journalisten auf der Liste haben. Man habe jetzt auch einen Verdächtigen festgenommen. Der verhaftete Mann sei vom russischen Geheimdienst angeworben worden und habe einen ukrainischen Kriegsveteranen mit dem Mord an Babchenko beauftragt. Außerdem habe der mutmaßliche Täter versucht, für russisches Geld 300 Maschinenpistolen, hunderte Kilo Sprengstoff, Munition und Minen zu kaufen. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass er vorhatte, Anschläge in der Ukraine zu verüben.
Nun wissen wir ja auch, dass Geheimdienste sich irren oder sogar auch lügen können. Hat denn der ukrainische Geheimdienst überhaupt Beweise für diese Behauptung?
Nein, und genau das ist das Problem, dass es auch schwierig macht, diese Version zu verifizieren. Abgesehen von einem undeutlichen Video, das die Geldübergabe an den Auftragsmörder zeigen soll, gab es bisher keine Beweise, vor allem keine, die konkret nach Russland zeigen.
Der Begriff Fake News wird ja häufig schon fast inflationär gebraucht. Nun kann ich mir vorstellen, dass in diesem Fall auch wieder sofort Lügenpressevorwürfe laut wurden, oder?
Ja, das stimmt. Wobei sie jetzt in dem Fall wirklich haltlos sind, weil man das nicht hätte verifizieren können. Wenn die Meldung verbreitet wird, dass jemand in der Ukraine ermordet wurde, ist es von Deutschland aus auch relativ schwierig, das zu überprüfen. Zumal, wenn die Meldung von offizieller Seite, also von staatlichen Behörden kommt, dann vertraut man dieser Quelle. Das sind die sogenannten privilegierten Quellen. Auch der Arbeitgeber hat den Tod bestätigt und Aussagen der Angehörigen, also jetzt in dem Fall der Ehefrau, die die Leiche gefunden hat, schenkt man im Regelfall auch Vertrauen, zumal sie auch in den seltensten Fällen etwas davon haben, den Tod der Person, die ihnen nahestehen, vorzutäuschen.
Wobei ich las von der ARD Moskau-Korrespondentin, sie schrieb auch auf Twitter, sie werde nun in Zukunft noch genauer nachprüfen, noch genauer recherchieren, ob sowas wirklich stimmt. Ist natürlich gar nicht so einfach, weil wie du sagst, wenn alle das bestätigen. Welche Reaktionen gab es denn aus der Ukraine?
Also es gab natürlich viel Kritik an Babchenko, weil er mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet hat und viele fanden die ganze Aktion auch sehr geschmacklos. Auch Journalistenkollegen werfen ihm vor, dass er Mitschuld daran habe, dass die Glaubwürdigkeit am Journalismus jetzt darunter leidet. Christophe Deloire, Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen, bezeichnete das Vorgehen als einen neuen Schritt im Informationskrieg. Auch die Bundesregierung hat sich eingeschaltet, Außenminister Heiko Maas.
Was den Fall in der Ukraine angeht, gehen wir davon aus, dass auch aufgrund der Abläufe und aufgrund der ganzen ungeklärten Fragen und auch aufgrund der Glaubwürdigkeitsfragen, die sich daraus natürlich ergeben, wir es als unabdingbar empfinden, dass es ernsthaft alles getan wird, um diese Abläufe aufzuklären.
Babchenko selbst behauptet übrigens, er habe mit dem ukrainischen Geheimdienst zusammengearbeitet, weil es um seinen eigenen Schutz ging und er weitere Morde an kritischen Journalisten verhindern wollte. Es gab auch Kollegen, die der Meinung waren, dass Babchenko das alles nicht in Kauf genommen hätte, also die Gefahr, seinen Ruf zu verlieren, die ganze Kritik, die er jetzt erfährt, wenn er nicht tatsächlich in Lebensgefahr wäre.
Hat denn dieser Vorfall denn jetzt tatsächlich der Glaubwürdigkeit geschadet? Wann immer es jetzt um einen Mord an einem russischen Journalisten geht, wird man ja wohl dann doch, wie ich auch schon vorhin sagte, genauer hinschauen.
Ja, das ist natürlich eine Folge, die man sicherlich nicht ausschließen kann. Das Problem ist, dass es ja auch tatsächlich Morde an kritischen Journalisten gibt, die nicht aufgeklärt werden. Darauf aufmerksam zu machen, wird jetzt sicherlich schwieriger sein als ohnehin schon. Pavel Scheremet zum Beispiel, ein Investigativjournalist, der ehemalige Duma-Abgeordnete Denis Voronenkov zum Beispiel. Diese Morde sind ja bis heute nicht aufgeklärt.
Vielen Dank, Azadeh Peschman, für diese Medien und Meinungen. Nachzuhören sind Sie auf deutschlandfunkkultur.de/breitband und dort gibt es auch die Playlist und die Links zu unserer Netzmusik. Auch zu dieser hier von Templeton Universe, Disenchained heißt dieses Stück.
The that world,
die Alternative Rock Band Templeton Universe aus Karoo in Südafrika. Ein bisschen melancholisches Stück, passend zur Weltsicht der beiden Musiker. In ihren Songs geht es um dieses unordentliche Ding namens Leben. So beschreiben sie es selbst. Und passend dazu haben wir gehört Disenchanted, entzaubert.
Breitbandbesprechung.
Wie viel Hass kursiert tatsächlich im Netz? Ist es wirklich so, dass Hass und Fake News die Debatten dominieren? Das wollten die Journalisten von netzpolitik.org wissen und haben im Rahmen des Political Speech Project in verschiedenen Ländern Europas Facebook-Kommentare und Tweets analysiert. Unter anderem rund 10.000 Wortmeldungen, die an deutsche Bundestagsabgeordnete geschickt worden sind. Das Resultat der Datenanalyse haben sie jetzt veröffentlicht. Und ich habe darüber mit Alexander Fanta gesprochen. Er war an dem Projekt beteiligt. Zuerst habe ich ihn gefragt, zu welchem Ergebnis man denn gekommen ist.
Was wir dann gesehen haben in den Daten ist, dass tatsächlich nur ein relativ kleiner oder für uns überraschend geringer Anteil an tatsächlichen beleidigenden oder Hasskommentaren zu finden war. Aber diese Zahl hat sich sehr stark gesteigert bei denen, wenn Politiker irgendwas schreiben über so heiße Themen. Also wer über Geflüchtete schreibt, wer über den Islam schreibt, wer positiv über Migranten schreibt oder die AfD kritisiert, der kriegt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel wütende und vor allem auch beleidigende und hetzerische Antworten zu hören.
Können Sie das mal an einem konkreten Beispiel zeigen, was da genau passiert?
Wir haben das Beispiel von Michael Brandt herausgegriffen, ein CDU-Abgeordneter. Das war insofern interessant, weil das jetzt nicht so der gewesen wäre, wo man das vielleicht erwartet hätte. Und Michael Brandt hat etwas geschrieben, hat einen Besuch von AfD-Politikern in Syrien kritisiert. Und er hat eine sehr scharfe Sprache gewählt dafür. Und er hat tatsächlich dann wirklich sehr, sehr viel wütende, hasserfüllte Kommentare bekommen. Also Leute, die gesagt haben, ja, also er sei selber ein Hassprediger und die ihn beleidigt haben, die ihn attackiert haben, die ihm gedroht haben. Und was wir gesehen haben im ganzen Datensatz ist, dass das immer wieder passiert. Immer wieder, wenn Abgeordnete zu diesen Themen schreiben, kriegen sie diese Art von sehr, sehr emotionalen, sehr hasserfüllten und zum Teil auch strafrechtlich relevanten Kommentaren.
Michael Brandt ist ja ein deutscher Politiker, aber Sie haben ja zufällig ausgewählte Politiker aus ganz Europa untersucht und deren Accounts in den sozialen Netzwerken. Wenn wir jetzt aber nur mal auf die deutsche Seite schauen, gibt es hier Besonderheiten? Ist die Debatte hier in Deutschland toxischer oder zieht sich das so quer durch die EU-Länder, die Sie untersucht haben?
Also wir haben uns ja Frankreich, Italien und die Schweiz neben Deutschland noch angesehen. Was auffällig war, ist, in Italien, wo wahrscheinlich das politische Klima generell ein bisschen hitziger ist, haben sie wesentlich mehr beleidigende Kommentare gefunden. In Deutschland konzentriert sich aber hingegen der Hass viel mehr auf diese Debatte um Migration, Geflüchtete und Islam. Das war sehr deutlich. In Frankreich zum Beispiel war die Zahl der sexistischen Beleidigungen gegen Politikerinnen viel höher. Das konnten wir jetzt für Deutschland nicht feststellen. Wenn man generalisierend was sagen würde, dann würde man sagen, Deutschland ist vielleicht im Umgang mit weiblichen Abgeordneten ein wenig korrekter, aber im Gegenzug da ist die Debatte viel aggressiver, wenn es um das Thema Migration geht.
Sie schreiben in Ihrer Studie, dass man nicht von einem diffusen Hass im Netz sprechen kann, sondern dass Hassrede eher, wie Sie auch schon sagten, in rechten Diskursen zum Beispiel konkret auftaucht und überall da, wo Politiker über Migration und ähnliche Themen sprechen. Könnte man demnach sagen, dass die Stimmung nicht grundsätzlich toxisch ist im Netz, sondern dass es wirklich auf bestimmte Diskurse beschränkt ist?
Wir gingen mit der Annahme rein, wir werden an vielen Orten viel verschiedene Formen von Hass oder Beleidigungen finden. Und das hat sich so eigentlich nicht bestätigt. Das ist interessant, wenn man das kontrastiert mit Italien, wo es sehr kontroverse und bösartige Diskussionen gab um jetzt das Thema Impfpflicht. Das war jetzt nicht so klar rechts-links. In Deutschland hingegen, bei den 20, 30 Posts von Politikern, die am meisten kontrovers und am meisten Beleidigungen auf sich sind, waren fast alle davon zu diesen Themen Islam und Geflüchtete. Wir haben dann nochmal alle Kommentare, die in irgendeiner Weise auf unserer Skala bewertet worden sind als beleidigend, nochmal durchgesehen und haben versucht, das grob in links oder rechts einzuteilen. Und das Ergebnis war sehr überraschend. 6 von 10 dieser Kommentare waren ganz klar rechts. Bei ca. 30% konnte man es nicht sagen und nur ein sehr kleiner Anteil waren in irgendeiner Weise links. Das ist jetzt natürlich wieder ein Ausschnitt, ein zufälliges Sample, ein Monat, war auch nur der Untersuchungszeitraum. Es ist wirklich nur ein Schnappschuss, aber trotzdem, wir hatten den Eindruck, dass es eben diesen diffusen Hass nicht gibt, dass man das nicht sagen kann. Was man sagen kann, ist, es gibt ganz konkrete rechte Diskurse, wir haben wenig anderes gefunden.
Haben Sie sich auch Gedanken darüber dann gemacht, als die Ergebnisse vorlagen, was man dagegen tun kann? Es gibt ja schon einige Tools, es gibt das NetzDG, es gibt Ansätze, dass die Plattformen mit künstlicher Intelligenz eben Hassbotschaften perspektivisch rausfiltern wollen. Was haben Sie für eine Idee, wie man am besten vorgehen sollte?
Also ich glaube, das Thema ist grundsätzlich schwierig. Wir glauben nicht, dass man es rechtlich lösen kann und wir glauben auch nicht, dass man es technisch lösen kann. Also Mark Zuckerberg hat sich vor den Kongress gestellt und gesagt, wir werden künstliche Intelligenz einsetzen gegen Hassrede. Und ich glaube an das nicht so recht. Einerseits, weil Algorithmen werden nie so clever sein, die feine Linie der menschlichen Sprache zu erkennen. Also man kann ja mit ein paar gut gewählten Worten jeden Algorithmus austricksen. Das ist mal das eine. Und auch der rechtliche Ansatz. Das NetzDG treibt die Plattformen dazu, dass sie viel löschen. Auch Sachen, die Grenzfälle sind, auch Sachen, die eigentlich von freier Rede geschützt sein sollten. Und das ist nicht der richtige Ansatz aus unserer Sicht. Also wenn man einen Diskurs aufrechterhalten will, sowohl im Positiven als auch im Negativen und schützen will vor Hassrede, aber zugleich auch schützen will vor Eingriffen von irgendwelchen Internetplattformen, dann muss man anders vorgehen. Ein Ansatz ist sicher, dass man gegenredet, dass man das nicht unkommentiert stehen lässt. Aber es gibt auch andere Ansätze, die wichtig sind.
Zum Beispiel?
Was man auch bedenken sollte, ist, wer hier spricht und wie. Man muss auch die Leute bloßstellen, die da organisierte Hetzkampagnen im Internet betreiben. Und man muss auch sagen, inwiefern spielen die Algorithmen der Plattformen eine Rolle, sehr spalterisches oder hetzerisches Gedankengut nach oben zu spülen. Facebook ist eine Blackbox. Wir wissen nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Wir wissen nicht, warum da wie was groß wird. Bei YouTube ist es dasselbe. Und wir würden uns wünschen, dass hier die Plattformen mit offeneren Karten spielen und auch Wissenschaftlern viel direkteren Zugriff erlauben auf die Daten, damit man sich das ansehen kann.
Und was ich mich frage, müsste man nicht auch an der Kommunikationsstruktur in diesen Netzwerken ansetzen? Weil was man also beobachten kann, dass die ja so gebaut sind, dass sie gerade so einer Radikalisierung zuspielen. Also sind auf Abgrenzung, auf Selbstbestätigung optimiert, auf Eile und auf Emotionen, dass man schnell mal was hinpostet und auf Stimmung macht. Das ist doch, scheint mir, ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man in dieser Struktur versucht, irgendwie gegenzuhalten.
In gewisser Weise sind wir abhängig geworden von den Plattformen. Die sind so wichtig für den öffentlichen Diskurs. Viele von den Effekten, über die wir jetzt diskutieren, die beruhen auch darauf, dass wir das nicht beeinflussen können. Facebook kann von einem Tag auf den anderen einen Algorithmus ändern und sagt, früher durftet ihr über politische Themen streiten, jetzt wollen wir bedeutungsvolle Interaktion zwischen Freunden und Familie. Da hat aber niemand zugestimmt. Da haben wir nicht mitgeredet als Öffentlichkeit. Ich würde sagen, der beste Ansatz wäre, die zur Transparenz, zur Offenheit zu zwingen und auch zu sagen, wir wollen das Nutzer mitbestimmen. Das sind auch unsere Plattformen.
Sagt Alexander Fanter, Journalist von netzpolitik.org. Er und seine Kollegen haben europaweit Posts analysiert, um herauszufinden, wie toxisch die Debatten im Netz wirklich ablaufen. Vielen Dank für das Gespräch.
About you. I hate to see you, but I do for them.
Macaroni ist eine Ein-Frauen-Band aus Chicago, die sich von allen Genregrenzen loslösen will. Mit Synth, Bass, Gitarre und riesigen Beats ausgestattet, verwendet Macaroni Loops und verschiedene Effekte, um eine andere Welt zu erschaffen. Wie auch hier in diesem Stück, das wir gehört haben, Letters.
Das Internet ist im Prinzip ein Verbund von Rechnern weltweit. Man kann sich das vorstellen wie ein Telefonnetzwerk. Und die Leute können miteinander telefonieren. Mhm. Nur Internet kann teilweise etwas günstiger sein als Telefon.
Würde es denn sich jetzt für mich lohnen, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was findet man denn da überhaupt
drin? So eine Entscheidung würde ich dir nicht abnehmen wollen. Aber ich kann dir mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. E-Mail ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das ist die Möglichkeit, persönliche Briefe per Computer auszutauschen. Das geht erstens schnell und ist zweitens preiswerter als ein Fax oder ein Brief. Das World Wide Web ist der bekannteste Begriff. Das sind diese bunten Bilder, die man immer so sieht, die einem helfen, durchs Netz zu kommen. Da kann man dann drin shoppen, man kann eine Reise buchen über das Internet. Man kann auch bei seinem Lieblingsverein zum Beispiel Grüß Gott sagen.
Ja, und ich würde mal sagen, gut, dass er ihm zugeraten hat. So klang das 1996, als ein Experte im ZDF-Morgenmagazin das Internet erklärt hat. Damals war das ja noch technisch komplett neu. Die meisten Menschen hatten noch keine Ahnung und wussten nicht, was sie selbst eigentlich jemals mit diesem Internet anfangen sollten und wie es uns und unsere Gesellschaft nachhaltig verändern würde. Heute haben wir die Veränderungen im Alltag ständig präsent. Das Internet ist immer da. Man muss niemandem mehr erklären, wie man E-Mails aufmacht und wie man Webseiten besucht. Im Gegenteil, das Netz lässt sich auch relativ leicht bedienen inzwischen. Und wir würden es schon sehr komisch finden, wenn wir mal nicht mehr online sein könnten. Nun gibt es aber seit einigen Jahren ein neues Phänomen. Und für das wird genau diese Entwicklung des Internets vom sperrigen und anfangs noch sehr nerdigen Tech-Thema hin zum omnipräsenten Alltagsbegleiter als Analogie herangezogen. Die Rede ist von der Kryptowährung Bitcoin, die, so sagen Experten, heute wie das Internet in den 90er Jahren sei. Auch damals wusste ja keiner, was daraus mal entstehen würde. Und ebenso wie damals könne man auch heute das Potenzial und die neuen Einsatzmöglichkeiten schon sehen. Bitcoin, so eine These, könnte mal genauso populär werden wie heute das Internet, weil Bitcoin sei eben nicht nur das Geld des Internets, sondern vielmehr das Internet des Geldes. Darüber kann man jetzt lange nachdenken. Es ist eine gewagte These. Bisher ist Bitcoin den meisten Menschen schließlich nur als Kryptowährung und digitales Spekulationsobjekt bekannt. Und ich habe darüber deshalb mit meinem Kollegen Friedemann Brenneis gesprochen, der sich schon seit längerem mit Bitcoin auseinandersetzt. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ob denn der Vergleich von Bitcoin zum Internet der 90er Jahre wirklich stimmt oder ob hier nicht doch ein bisschen übertrieben wird. Immerhin kann man mit Bitcoin letztlich ja doch nicht viel mehr machen, als im Netz zu bezahlen.
Ja, das stimmt schon. Bitcoin, so wie wir es heute kennen, wird halt in der Regel synonym verwendet für Kryptowährung, für digitales Gold und eine ungewohnte, weil eben sehr technisch und abstrakte Art von Geldmedium. Und in dem Punkt stimmt die Analogie zum Netz auf jeden Fall, denn wer heute mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen agiert, muss dabei eine ähnlich schlechte Nutzererfahrung machen, wie wenn man in den 90ern versucht hat, E-Mails zu verschicken oder im World Wide Web zu surfen. Darüber hinaus gibt es halt noch einen anderen Grund, der die Analogie zwischen Bitcoin und den Anfängen des Internets durchaus plausibel macht. Im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung von Bitcoin als digitales Geld ist Bitcoin nämlich vor allem erstmal eines, ein Protokoll. Und Protokolle, davon haben wir ja im Internet einige, bilden letztlich die Infrastruktur, auf der dann all die Anwendungen laufen, die wir in unserem Alltag so verwenden. Mails, Messenger, Video- und Musikstreaming, Online-Spiele, Podcasts und. Das ist alles halt letztlich technisch nur durch verschiedene Internetprotokolle möglich. Und das bekannteste ist wohl HTTP, das Hypertext Transfer Protokoll, das wir aus der Adresszeile des Browsers kennen. Und das sowas wie Browsen im Internet ja überhaupt erst technisch möglich macht.
Bitcoin ist also nicht nur Geld, sondern auch ein weiteres Protokoll im Internet. Aber ist die Beschreibung von Bitcoin als Internet des Geldes nicht trotzdem etwas hochgegriffen? Immer haben wir ja auch kein eigenes Internet der Kommunikation, obwohl wir spezielle Protokolle für E-Mail oder eben für Surfen auf Webseiten haben.
Naja, in gewisser Weise haben wir das ja schon, denn das Internet, wie wir es bisher mit all seinen Protokollen nutzen, ist ja im Grunde ein Internet der Information, dessen große Stärke eben Kommunikation und das schnelle und einfache Vervielfältigen und Verbreiten von Informationen ist. Und das Bitcoin-Protokoll bringt ja hingegen nun aber eine eigene, besondere Eigenschaft mit sich. Es ermöglicht nämlich erstmals das Verwalten von einmaligen Daten im Netz, den Bitcoins. Und das sind letztlich Daten, die zwar auch ausgetauscht, aber eben im Gegensatz zu Text, Fotos und MP3-Dateien eben nicht beliebig und unkontrollierbar vervielfältigt werden können. Und genau das ist ja eine Eigenschaft, die unbedingt nötig ist, wenn man so etwas wie ein rein digitales Internetgeld erschaffen und langfristig nutzen möchte. Denn digitales Geld, das jedermann beliebig kopieren könnte, wäre letztlich ein ziemlich schlechtes Geld.
Naja, allerdings ist Bitcoin nun aber auch nicht gerade als sonderlich gutes Geld bekannt, denn der Wert des Bitcoin schwankt enorm. Die Gebühren für eine einzelne Bitcoin-Zahlung stiegen Ende vergangenen Jahres zwischenzeitlich auf 20 Euro und mehr. Und gleichzeitig verbraucht das Bitcoin-Netzwerk auch gigantische Strommengen, während trotzdem nur 3 bis 7 Transaktionen pro Sekunde möglich sind. Eine Zahl, die um den Faktor 10.000 schlechter ist als zum Beispiel bei Kreditkartentransaktionen. Wie passt denn das zusammen?
Dass Bitcoin früher oder später an seine Kapazitätsgrenzen stoßen würde, das ist seit Jahren bekannt. Denn die Blockchain, also die Datenbank, in der alle Bitcoin-Transaktionen organisiert werden, kann nur eine begrenzte Anzahl an Daten verwalten. Denn das Problem ist, dass sich die Datenblöcke der Blockchain nicht einfach beliebig groß machen lassen, ohne dass das eben negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems hätte. Der Plan, Bitcoin dennoch als universelles Geld des Internets zu etablieren und den bisherigen Zahlungsdienstleistern ebenbürtig oder idealerweise sogar überlegen zu machen, ist daher, sogenannte Second-Layer-Lösungen auf das Bitcoin-Protokoll obendrauf zu setzen. Also kann man sich vorstellen als eine zweite Schicht, die die darunterliegende Bitcoin-Infrastruktur nutzt, um dann auf ihr basierend neue Funktionen, Anwendungen und Kapazitäten zu erschließen. Und genau dasselbe ist nämlich zuvor auch mit dem Internet passiert, bei dem man anfangs auch sehr skeptisch war, ob und wie es überhaupt jemals möglich sein wird, ein globales Netzwerk aufzubauen, in dem Milliarden Geräte miteinander kommunizieren. Aber die Einführung von solchen Second-Layer-Protokollen wie eben HTTP haben das letztlich ermöglicht und damit auch das Internet aus der Nerd-Ecke in die Mitte der Gesellschaft geführt. Und genau das erhofft man sich eben nun mit Bitcoin.
Und die größten Hoffnungen ruhen dabei auf dem sogenannten Lightning-Netzwerk. Das soll Entwicklern zufolge Millionen Bitcoin-Transaktionen pro Sekunde ermöglichen, die sofort stattfinden, überall verfügbar sind, anonym und das alles auch noch für verschwindend geringe Transaktionskosten. Klingt ein bisschen nach eierlegender Wollmilchsau. Wie soll das funktionieren?
Na, der größte Unterschied von Lightning zu Bitcoin, wie wir es bisher kennen, ist, dass künftig eben nicht mehr jede einzelne Transaktion auch tatsächlich direkt auf der Blockchain stattfinden muss und damit die Kapazitäten des gesamten Netzwerks in Anspruch nimmt. Vielmehr sollen die Transaktionen künftig über ein wachsendes Netzwerk aus einzelnen Zahlungskanälen abgewickelt werden, die aber alle kryptografisch mit der Blockchain verbunden sind. Das ist insofern interessant, als dass damit die Bitcoin-Blockchain als Datenbank, die ja zumindest bisher als fälschungs- und manipulationssicher gilt, zunehmend die Rolle eines digitalen Notars und Richters einnimmt. Denn am Ende braucht man auch im Lightning-Netzwerk ja die Gewissheit, dass niemand betrügt oder schummelt. Und genau das technisch sicherzustellen, ist nun die ursprüngliche Spezialität ja der Bitcoin-Blockchain, nämlich jederzeit einen technischen Konsens herzustellen, welche Transaktion zu welchem Zeitpunkt stattgefunden hat und wem welcher Bitcoin gemäß der einprogrammierten Regeln gehört. Und dass das auch gelingt, wenn die eigentliche Transaktion selbst gar nicht mehr auf der Blockchain stattfindet, das ist eben die große Herausforderung. Und ob das schließlich auch so funktionieren wird, wie erhofft, das kann man jetzt noch nicht sagen. Ich meine, Bitcoin selbst ist ein großes Experiment. Und das Lightning-Netzwerk ist nun ein weiteres Experiment auf diesem Experiment und konzeptionell auch mindestens ebenso herausfordernd zu verstehen wie Bitcoin. Das heißt, die Chancen, dass hier etwas schief geht oder es massive Rückschläge gibt, sind also durchaus gegeben. Trotzdem ist die Bitcoin-Community enorm begeistert und engagiert, denn viele sehen eben in Lightning tatsächlich die notwendige Erweiterung, die Bitcoin langfristig massentauglich machen könnte.
Ja, und ob das gelingt, das werden wir natürlich weiter verfolgen. Allerdings in einer der kommenden Sendungen. Diese ist am Ende. Vielen Dank, Friedemann Brenneis, für diese Einsichten. Nach den Nachrichten folgt hier das Theatermagazin Rang 1, heute mit Janis Elbira. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Vera Linz. Ich verabschiede mich mit einer letzten Netzmusik von Captive Portal, einem Chicagoer Künstler, der mit alltäglichen Klängen, Spielsachen, Instrumenten und wirklich allem, was Lärm macht, seine Klangwelten erschafft. Die aktuelle, sehr hörenswerte Platte ist bei Bandcamp erschienen und heißt What Is? Und wir hören daraus Be Which One? Machen Sie es gut. Yeah.